BAFTA Games hat getwittert: The most influential video game of all time is... Und ja, hier steht schon die Antwort, aber die will ich noch nicht verraten, denn ich möchte mit euch ganz gerne über ja, diese Liste der 21 einflussreichsten Spiele aller Zeiten reden, die von der BAFTA, der British Academy for Film and Television Arts, also ich würde fast sagen der zweitgrößten ja, künstlerischen Akademie nach den Academy Awards, veröffentlicht wurde in ihrer Games-Sparte. Ihr habt das ein bisschen am Rand mitbekommen, aber seid noch nicht so im Detail reingegangen, oder? Mhm.
Korrekt.
Und nicht nur die Nummer 1 ist ein sehr krasser Titel, sondern auch, da ist ein Spiel drin, wo ich gesagt habe, was? Und dementsprechend wollte ich da ganz gerne mal kurz mit euch drüber reden. Wir gehen das mal, wie wir das immer machen bei Brackets, kurz mal nacheinander durch und geben unseren Senf dazu
ab. Okay, ich habe schon im Vorfeld, haben mich Leute angeschrieben und gesagt, kannst du da mal kurz was dazu sagen? Und ich wusste, ehrlich gesagt, nicht, was mich erwartet und warum ich jetzt da angeschrieben werde. Deswegen bin da sehr gespannt jetzt, ehrlich gesagt.
Okay, dann fangen wir an mit Platz 21, Grand Theft Auto oder Auto. GTA, das erste von 1997.
Ja.
Damals noch DMA-Design.
Also most influenced, ich könnte man auf jeden Fall so sagen. Ich hätte vielleicht sogar noch GTA 3 genannt, weil...
Warte ab, mein Lieber.
Ich dachte, das wäre jetzt so one game nein, per nein. Franchise. Nein, ja, nein. Dann kann man schon sagen, so das Sandbox-Genre ist auf jeden Fall auch, ich weiß auch nicht, ja, schwierig.
Also ich finde GTA 1 jetzt noch nicht so krass einflussreich, dass das so in diese Sphären vordringen müsste. Ja, es hatte so Top-Down Open World Matchbox-Feeling. Man fuhr ja eigentlich mehr mit dem Auto rum. Ja, du hattest einen kleinen Mannequin und konntest ballern. Und ja, es gab diese unterschiedlichen, also die Grundstruktur von GTA war da, aber es war halt noch nicht dieser kranke Hit, zu dem es später wurde. Das muss man auch mal sagen, ne? Andi, was sagst du? Du bist gar nicht so der GTA-Man, ne?
Ja, durch meine Rockstar-Retrospektive habe ich mich ja da so ein bisschen mit beschäftigt. Und ich müsste jetzt lügen, aber war das nicht so, dass GTA das erste sogar gar nicht so geil ankam damals?
Also ich fand's geil, ich habe es damals gespielt.
Die Zeit so ein Fanliebling wurde?
Also es war schon damals im Hype. Ich wollte es unbedingt damals haben. Ich habe es mir im Norwegen-Urlaub damals geholt, weil der auch, ich glaube, weiß gar nicht, ob das bei uns indiziert war, auf jeden Fall ein 18er-Titel. Und ich fand's richtig geil. Also, hab mich da ausgetobt. Also das war schon
die so Wertungen. Bisschen. Die Wertungen sagen PlayStation 1, Durchschnittswertung 68% und PC 79%. Also es war...
User?
Es war... Nee. Critics.
Okay.
Das ist nämlich das, was ich im Kopf hatte. Es ist damals halt so als ein bisschen betucht aufgenommen worden durch die Grafik und so und sehr chaotisch. Und nur durch dieses Fantum ist das so ein bisschen hochgekocht und ist dann eben beim zweiten Teil so ein bisschen auch noch verfeinert worden. Aber ob ich das jetzt damit reinpacken würde, boah, weiß ich nicht. Da würde ich eher auf den dritten Teil gehen, der sicherlich auch nochmal auftauchen wird hier.
Ich finde schon, das Spiel kannte man, das war Schulhofgespräch, hatte einen gewissen Hype, möchte ich dem schon zuschreiben, muss man ganz ehrlich sagen, finde ich. Ne, aber 21 ist schon auf jeden Fall,
ich war auch großer Fan des ersten Teils auf der PlayStation, da habe ich mir nämlich im Laden, habe ich den gesehen und dann später habe ich den als gebrannte Version zu Hause gehabt. Aber
was, Matthias?
Ja, oh mein Gott, was für ein schlimmer Finger. Aber ich muss sagen, wenn ich an die einflussreichsten Spiele denke, dann denke ich wirklich an die Spiele, die ein eigenes Genre definiert haben, so ein bisschen, weißt du, oder die dann ganz, ganz viele nachgezogen haben. Und da war GTA jetzt nicht, also der erste Teil jetzt nicht so dieser Titel, weißt du?
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, du gemacht hast. Wenn es Klone von diesen Spielen gibt, dann ist es einflussreich gewesen. Es gibt keinen GTA 1-Klon. Es gab kein Spiel, was so war.
Ja, richtig.
Es gab später mal Retro City Rampage oder so, das war 20 Jahre später. Es gibt keine GTA 1-Klone. Vollkommen richtig. Dementsprechend, ja, 21 ist wirklich mutig. Wir machen mal weiter, nämlich mit 20. Jetzt sehen wir schon mal die Kaliber, mit denen wir uns hier abgeben. Es ist Elder Scrolls 5, Skyrim. Und da brauchen wir nicht diskutieren. Das ist eins der einflussreichsten Spiele aller Zeiten. Ne? Also, das hat nicht nur...
Man kann jetzt nicht sagen, dass jetzt danach haufenweise von West-RPGs rauskamen.
Doch.
Ja, natürlich kamen, aber das ist ja so, West-RPGs in so einer Größe kannst du nicht einfach mal so schnell produzieren. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass du das in 2 Jahren machst, aber man kann sagen, danach ist der Markt oder das Interesse richtig stark gewachsen.
Nicht nur das, ich finde auch ganz viele Spiele haben sich an Skyrim orientiert. Denk an Dragon Age Inquisition, das hat sich ganz stark an Skyrim damals orientiert. Offene Welt, große Welt, dann überall, dass du in Quests reinläufst, das war ja auch so bei Skyrim. Du bist durch die Welt gewandert und es haben sich einfach Stories und Sidequests ergeben. Du hast, die Spielwelt war der Content. Ne? Mhm. Also das, und das war vielleicht auch schon bei Fallout 3 so, aber diesen mainstreamigen Durchbruch, das war ja auch zu der Zeit, wo dann gerade Game of Thrones ins Fernsehen kam und so. Mhm. Der war dann durch Skyrim und das hat sehr, sehr viel beeinflusst. Witcher hat ja auch ganz viele Einflüsse, sag ich mal, von Skyrim und so. Ne? Also auf jeden Fall finde ich sehr, sehr einflussreich. Andi?
Ja, es war zumindest ein Spiel, das diese Open World viel organischer dargestellt hat, als es davor der Fall war. Und alleine da haben sich ja schon ganz, ganz viele dran orientiert, wie du sagst.
Gothic 2 lacht immer noch, also das gab es 10 Jahre vor und das hatte auch schon eine ziemlich krasse organische Spielwelt, also Open World.
In den Mainstream hat es aber nicht geschafft.
Ja, ja, genau, das ist so geschafft. Der Punkt, deswegen, das ist so die, genau. Ich habe so eine ganz verbitterte Haltung zu Skyrim, weil ich mir immer denke, so, boy, come on, ausgerechnet das Spiel muss jetzt plötzlich dieser große Mainstream-Hype sein. Ich finde Skyrim super, aber davor gab es schon ein paar diverse...
Oblivion auch zum Beispiel,
ja,
Oblivion.
Exakt, genau, so Morrowind natürlich auch ein großes Ding. Ja. Also da gab es halt eben schon so andere, aber der Mainstream-Hype, der durch Skyrim entstanden ist, der war, damit hat ja keiner gerechnet, muss ich sagen. Also selbst ich nicht.
Ja.
Also selbst ich nicht. Aber das klingt so, als ob ich so... Ja. Naja, egal. Ja, gut.
Okay, machen wir weiter. Platz 19 ist für mich völlig undiskutierbar und da sind wir jetzt bei GTA 3, Grand Theft Auto 3.
Ja, das ist...
Das hat ein eigenes Genre gegründet, nämlich quasi das Open World.
19 Action. Ist aber echt weit unten. Ne? Ich hatte das viel höher
platziert. Ja, ich auch. Eigentlich. Das war, gab ja so viele Nachahmer von Scarface über Total Overdose. Ja,
gerade auf der PS2 in dieser Ära, in dieser Generation, so viele GTA-Klone, GTA 3-Klone, sorry.
Selbst solche Jump'n'Run-Spiele wie Jack and Dexter wurden dann plötzlich zu GTA-Spielen.
Stimmt, hast du vollkommen recht, hast du. Ja. Also da sind wir uns einig, könnte sogar noch weiter nach oben. Ja. Ne? Dann Platz 18 ist für mich auch völlig indiskutierbar. Vielleicht das einflussreichste Spiel der letzten 15 Jahre, finde ich. Dark Souls.
Ja, auch viel zu weit unten, finde ich. Also, das ist auch ein Genre mitgegründet. Man redet von Souls-like-Spielen, also Dark Souls oder Demon Souls. Das ist eigentlich krass. Das hat nicht nur so einen gewissen, ich sag mal, Anspruch mitgebracht, wo eine Zeit... Also ich fand, das Interessanteste finde ich bei Dark Souls oder bei den Souls-like-Spielen oder eben in Dark Souls jetzt, das war eine Zeit, wo man das Gefühl hatte, Videospiele werden immer einfacher, es wird einem immer leichter gemacht. Nintendo hatte irgendwann mal dieses Katzenkostüm und so. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, an den Aufschrei, dass die den Level sogar für die spielen. Aber Dark Souls hat dann einfach mal wieder so ein bisschen was Neues, also was Erfrischendes präsentiert, was wir einfach schon verlernt haben, und zwar einfach Skill.
Aber nicht nur das, auch der Weltenaufbau
ist
gerade in Dark Souls 1 unerreicht einfach. Dieses, oh, hier kommst du, gehst irgendwo rein und dann kommst nach 3 Stunden wieder zurück, gehst durch eine Tür und bist wieder am Anfang und denkst, what the fuck? Also diese Dark Souls-Momente, diese Exploration unerreicht, da ist Dark Souls wirklich einmalig. Haben sie auch in Dark Souls 2 nicht mehr so geschafft und das gab es ja auch nicht in Demon's Souls. Ne?
Ja, es ist aber auch,
ist wirklich,
es ist auch dieses One-on-One-Gegner-Fight, dieses Abtasten, warten, gucken, was für Moves kommen und so. Ne, normalerweise hat es früher einfach volle Kanne drauf gedrescht und hier ging das einfach nicht und so. Ja.
Ja. Dann weiter mit 17, Final Fantasy 7. Ja. Sowohl was Cineastik angeht und vor allen Dingen auch für das Medium der CD selbst wird es hier sehr gelobt. Ne? Also das hat ja endlich gerechtfertigt, dass CD-Scheiben als neues Medium für Videospiele für die nächsten 25 Jahre der Standard sind, weil man eigentlich sich austoben konnte. Außerdem hat es JRPGs auf die Map gebracht hier im Westen oder auch bei uns.
Das war viel, viel krasser. Genau das wollte ich auch sagen. CD schön und gut, aber Final Fantasy VII hat dafür gesorgt, dass die Rollenspiele, dass diese japanischen Rollenspiele bei uns einfach so populär wurden, dass das ganze Genre übergeschwappt ist. Davor war das ja alles so nischig und man hat Spieleberater mitgeliefert, weil weil wir zu dumm waren, in Anführungszeichen, für diese Art Spiele. Und dann kam eben Final Fantasy VII.
Ja, das muss man einfach auch sagen. Auch mein allererstes JRPG. Und ich kann mir gut vorstellen, für einige weitere da draußen auch.
Ja, vielleicht. Für viele. Ja, Platz 16 ist auf jeden Fall, ich möchte nicht sagen eine Überraschung, aber schon, ja, kann man diskutieren, und zwar Baldur's Gate 3.
Oh, da muss sich erstmal so ein bisschen dieser Einfluss zeigen. Aber man kann schon so sagen, dass Baldur's Gate 3 im Vergleich zu den ganzen hingerotzten Games, die letztendlich dann nicht die Versprechen halten und so, einfach mal so eine Liebeserklärung an Rollenspiele, an Pen and Paper ist, an ja, auch an Detailreichtum, ne? Solche Sachen hast du als Gamer halt einfach schon viel zu selten. Und das ist natürlich schön, aber ob das jetzt letztendlich einen Einfluss macht, weiß ich nicht.
Ihre Argumentation ist halt der neue Standard, bei dem sich alle Tabletop-inspired RPGs messen lassen fortan. Die Tiefe an Interaktion, Freundschaft, Storytelling und Freiheit, Freedom, ist halt das Überragende an diesem Spiel. Das muss man schon sagen, also die Herangehensweise an Gameplay ist schon wirklich einmalig, finde ich, bei Baldur's Gate 3. Auch wenn man sagen muss, das gab es vorher auch schon in deren anderen Spielen von Larian.
Ja, eben.
Aber hier wieder, Baldur's Gate war halt der GOTY-Gewinner und das Spiel, was sich millionenfach verkauft hat. Ne?
Ich meine, ich habe es noch nicht gespielt, das steht immer noch verschweißt neben meiner PlayStation 5. Aber ich würde sogar sagen, Baldur's Gate 3 hat es geschafft, dieses Hardcore-Gaming wieder in den Mainstream zu bringen, in einer Zeit, wo Spiele darauf bedacht waren, alle möglichen Zielgruppen abzuholen und es allen Zielgruppen so einfach wie möglich zu machen. Und dann kam eben Baldur's Gate und hat irgendwie es geschafft zu sagen, hey, pass mal auf, wir haben nur eine Zielgruppe, das sind diese Hardcore-Rollenspiel-Fans, die anderen sind uns eigentlich egal. Und trotzdem haben sie abgeräumt mit GOTY-Awards, mit Verkaufszahlen und allem drum dran.
Ja, das ist ein guter Punkt. Finde ich, ist eigentlich dass dieses eine Spiel, das jetzt keine Versprechen in irgendeine Richtung macht, trotzdem halt die Leute abholt, obwohl es einfach seine Ecken und Kanten hat. Das finde ich halt richtig geil. Aber wie gesagt, Einfluss ist jetzt wird schon jetzt sich messen lassen
müssen. Ja. Der 15. Platz ist da wieder sehr offensichtlich, finde ich, und zwar World of Warcraft. Also
ja,
hat das
okay.
MMO einfach mainstreamig gemacht, das brauchen wir gar nicht diskutieren.
Das brauchen wir wirklich nicht diskutieren. Das hat, man redet heute immer noch über WoW Killer und so weiter, weil das ist immer noch existent. Und da kann man einfach, das war damals eine ganz, ganz große Fahne, die da gehisst wurde, wo lange Zeit, bis heute eigentlich, keiner irgendwie dran vorbeikam. WoW war überall.
Ja. Ja. Platz 14, Metal Gear Solid. Gerade was Inszenierung angeht und Storytelling, wirklich für die damalige Zeit bahnbrechend, muss man schon sagen.
Ja, aber finde
ich. Da gehe ich mit.
Gehe ich natürlich auch mit, ich liebe das Spiel. Aber wie gesagt, GTA 3, WoW, Dark Souls, alle müssen höher sein als dieses Spiel.
Ja, ja. Das stimmt.
Aber trotzdem
kann man auf jeden Fall diskutieren. Nichtsdestotrotz haben wir es als unser bestes Spiel aller Zeiten.
Ja, ja, das ist auch zu Recht. Das ist auch einfach mega geil. Das muss man einfach sagen.
Ja. Ja. Andi, willst du was sagen?
Matthias, das musst du vielleicht im Kontext sehen, denn sowas wie Dark Souls und auch GTA 3 sind zu einer Zeit entstanden, wo das technische Gerüst dafür die Entwickler auch befähigte, das so zu machen. Und Metal Gear Solid ist in einer Zeit entstanden, wo Videospiele einfach noch sehr, sehr basic waren, egal ob jetzt auf dem N64, auf der PlayStation und so weiter. Und dann kommt eben Hideo Kojima und zaubert quasi ein kinoreifes Feuerwerk auf einer Konsole, die technisch da eigentlich gar nicht in der Lage zu ist, scheinbar. Und damit hat er quasi einfach der ganzen Welt gezeigt, hey, Videospiele sind eben mehr als nur Videospiele. Videospiele sind eine Kunstform. Und Videospiele stehen auch Kinoproduktionen in Spannungsbogen, Inszenierung, Kamerafahrt, Figuren, Tiefe, nichts nach. Ne? Ja. Auch keinem Kino, keinem Buch und so. Und das alles hat er eben geschafft mit dem technischen Grafikgerüst von 32-Bit. Und ich glaube, da geht es halt darum, dass das eben zu der Zeit einfach abgeliefert hat.
Ja, das kann man auch so komplett unterschreiben. Also das, wir saßen alle da und haben einfach das nicht fassen können, dass da gerade wirklich so einzelne Entwickler eingeblendet werden, wie in so einem Kinofilm im Intro. Also was war einfach total krass. Ja gut, das muss man schon sagen. Ja, das war schon sehr krass.
Ja. Okay, dann weiter mit Platz 13. Nochmal richtiger Klassiker. Pong.
Ja, war mir klar, dass der kommt. Aber da kann ich gar nichts zu sagen, aber es ist natürlich einflussreich.
Das erste Videospiel aller Zeiten. Es war das erste, it started it all. Das war das erste Videospiel, war glaube ich Pong. Von daher braucht man da auch glaube ich wenig diskutieren. Ohne das wären wir nicht hier. Von daher für mich ganz klar. Ja. Platz 12 ist wieder interessanter, aber ich sehe den Punkt, warum sie es raufgepackt haben, und zwar Tomb Raider.
Ja.
Ähnlich wie Metal Gear Solid, ne? So ein bisschen.
Ich habe so ein bisschen
dieses Mainstream-Durchbrechende, weil Lara Croft hat halt, hat Gaming aus dem Nerdzimmer ins Wohnzimmer gebracht. Das erste Mal so wirklich, weißt du?
Ja, ich verstehe das auch. Also für mich ist es auch eigentlich nicht Tomb Raider, die erfolgreich war und einflussreich war, sondern Lara Croft.
Lara Croft.
Ja, ja, quasi schon.
Das war, also das, ich meine, die haben in Ärztevideo waren die drin, die war in auf Zeitschriften und so weiter. Das, was gab es einfach vorher?
Im Playboy. War sie nicht im Playboy?
Ja, ja, da war halt de facto auf einmal eine ja, virtuelle Figur, einfach ein Sexsymbol für viele, weißt du?
Ja. Ja.
Krass.
Und das bei der damaligen Grafik.
Ja.
Okay, dann weiter mit Platz 11. Da brauchen wir auch wenig diskutieren. Tetris.
Ja, das auf jeden Fall hat ja sogar meine Mutter zum Videospielen gebracht. Also congrats an Tetris. Können wir
alle drei Häkchen und weiter, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Platz 10, The Sims.
Oha. Gerade wo Insoy jetzt
Tetris.
Gerade.
Boah.
Das ist, man darf das nicht unterschätzen. Die Sims war damals auch ein massiver, ich glaube, das erfolgreichste PC-Spiel aller Zeiten zu dem Zeitpunkt.
Ja, ich glaube auch. Zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall.
Und ich weiß auch nicht, wie lange das noch hielt. Und es ist immer noch einflussreich. Und das merkt man auch, gerade jetzt, wo Insoy, falls euch das was sagt, dieses Sims-artige Spiel, einfach mal kommt und im Early Access auch einfach mal 1 Million Copies verkauft. Also das Ding ist auch mega erfolgreich, weil einfach Sims den Markt alleine beherrscht. Und das ist, ob das jetzt über Tetris ist und sowas, ne, darüber kann man sich streiten. Aber die Sims, das ist für mich nicht verwunderlich, dass das jetzt so einflussreich war, weil das ist es halt
gewesen. Ja, aber es ist halt, ja, aber es gibt wenig Sims-Klone, muss man sagen. Du sagst, jetzt kommt gerade einer, ne?
Es gab schon Sims-Klone. Aber die waren halt einfach nicht so gut wie Sims. Boah, wie hieß das? Singles und so? Also, es gab's die schon.
Ach so, ja, stimmt.
Das ist eine ganz andere
Sache. Playboy Dimension und so.
Ja, stimmt. Also es gibt halt ganz viele, ist so ein Gefilde an Games, wo wir jetzt vielleicht gar nicht so die Augen offen haben. Aber ey, die Sims ist ein Kult. Das ist auch ein Kult, immer noch.
Ja, auch ein Casual-Spiel, würde ich sagen. Haben viele Casuals gespielt, viele Leute rangeholt ins Medium-Videospiele. Ja. Okay. 9, schönes Ding. Half-Life 2.
Boah, der erste auch gar nicht dabei, oder was?
Warte,
Half-Life 2, ja. Zumindest für Steam und die ganze Distribution darüber war das auf jeden Fall schon mal einflussreich.
Aber man muss es ganz sagen, für die Physik natürlich auch, ne, die Gravity Gun, wie man Physik in die Videospiele mit eingebaut hat, da war es wirklich maßgebend. Mhm. Das war damals wirklich groß. Es ist ein storybasierter First-Person-Shooter, den es zu der Zeit schon auch gab, in anderer Form, muss man ja auch sagen. Sprich, Half-Life 1 auch, ne, hatte das schon gebracht. Aber diese Physikspielereien und dieses Polish und diese Abwechslungsreichtum, es ist einfach der beste First-Person-Shooter aller Zeiten, muss man ja einfach mal sagen. Wäre jetzt vielleicht aber auch von einem Einflussreichtum nicht in meiner Top 10, muss man mal sagen.
Ja, würde ich sogar den ersten vorziehen, aber kommt er vielleicht noch gleich, keine Ahnung.
Andi?
Ich kann es nicht beurteilen, ich habe es ja immer noch nicht so wirklich gespielt.
Was? Okay, aber das nächste hast du auf jeden Fall gespielt, das ist Platz 8, ist Super Mario 64.
Das hat mich nicht.
Da brauchen wir auch wenig diskutieren.
Ja, das ist es hat 3D-Gaming, wie kein zweites irgendwie präsentiert.
Ja, 3D-Gaming etabliert, vor allen Dingen bei Plattformern und ja.
Ja, im Grunde das 3D-Plattforming als Genre ja auch.
Ich finde sogar nicht nur das, sondern halt grundsätzlich auch alles so, ne? Dieses, klar, 3D gab es schon während oder neben Super Mario 64, aber so in der Art und Weise, wie das umgesetzt worden ist, hat das schon auch einen Einfluss auf andere Spiele gehabt. Nicht nur 3D-Plattformer, sondern grundsätzlich auch 3D-Spiele, oder?
Ja.
Würde ich jetzt mal sagen. Aber nein. Ja.
Okay, Platz 7. Und das ist jetzt der Titel, wo alle, glaube ich, hellhörig sind und sagen, was? nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber Kingdom Come Deliverance 2 auf die 7 zu packen.
Was? Das ist
schon eine Ansage, oder? Ja.
Okay, das ist krass. Okay, deswegen haben mich alle angeschrieben wahrscheinlich.
Ja, ja, deswegen haben dich alle angeschrieben. Hä? Also du hast es durchgespielt jetzt und du kannst sagen, wie gut es ist.
Ja, es ist auf jeden Fall meisterhaft, aber ich hier von einem Spiel zu reden, das Einfluss, also das steht jetzt gerade im direkten Konkurrenz zum Beispiel zu Skyrim und zu Baldur's Gate 3, weil das halt so, würde ich jetzt mal sagen, so High Fantasy oder Fantasy.
Genau, die sind die drei, ja.
Ne? Da kann ich jetzt nicht davon ausgehen, dass jetzt dieses Spiel in irgendeiner Weise andere Spiele damit beeinflusst. Das hätte ja dann der erste Teil schon machen müssen, weil der ja schon sehr ähnlich war zu dem zweiten.
Also der ist sehr, sehr ähnlich zum zweiten. Das ist ja quasi das gleiche Grundgerüst. Ja. Wenn musst du dir den ersten hinpacken, ehrlich gesagt. Ne?
Wundert mich jetzt schon.
Das ist also Recency Bias at its finest hier gerade. Ja, also sorry, no way. Das gehört hier nicht hin. So weit oben, nein.
Komisch. Und mit welcher Begründung?
Das ist krass. Das ist krass.
Attracted, offering enhancedly rendered and wonderfully open world sandbox where you free to shape every man apprentice Henry as you please. Nichts Besonderes. Immersive world.
Ja, das muss man schon dem Spiel lassen. Also ich glaube, ich hätte jetzt auch gesagt, es gibt eigentlich momentan für meine Begriffe kein vergleichbares Open World, also keine immersive Open World wie diese. Also es ist schon...
Ja, aber hatte das Genre weder jetzt krank in den Mainstream gebracht?
Nein.
Ne? Noch jetzt weiter nach vorne gebracht. Das gab es schon auch bei Skyrim und auch bei Gothic 2.
Ja, oder das Gothic 1. Ja, hast du recht. Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, wie...
Oder auch bei Kingdom Come Deliverance 1. Hm. Da war das fast genauso. Also ist schon sehr mutig. Also kommt. Bei Platz 6 brauchen wir wieder überhaupt nicht diskutieren. Und zwar Minecraft.
Ja, okay. Der Kinofilm rockt gerade auch wieder alles, ne? Der ist ja erfolgreicher gestartet als der Mario-Film.
Ja, der soll ja richtig scheiße sein, aber so von den Kritikern her.
Der soll nicht scheiße sein, der ist ganz gut eigentlich.
Genau, wollte ich nämlich gerade sagen. Ich habe nämlich jetzt auch gehört von Leuten, die den geguckt haben und die fanden ihn richtig gut.
Ja. Also, mein Minecraft, weißt du, was das Phänomen bei Minecraft irgendwo ist? Also, wo ich mir, also vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren, wo ich mit YouTube angefangen habe, da war ja Minecraft gerade in den Startlöchern und hat alles weggefegt. Und 15 Jahre später ist Minecraft immer noch da, fegt alles weg. Jeder spielt es, mein Kind spielt es. Weißt du, das zeigt einfach, wie einflussreich das Spiel ist, dass es sich über mehrere Generationen hinwegzieht.
Ist es das erfolgreichste Spiel aller Zeiten vor GTA 5 oder ist GTA 5 noch erfolgreicher?
Boah, das weiß ich gar nicht.
Aber die beiden, es ist ja auch ein absolutes Phänomen. Ne?
Ja.
Mein Sohn spielt es auch gerade ganz, ganz intensiv.
Ja. Ich glaube, heutzutage kommst du da gar nicht dran vorbei als Jugendlicher oder als Kind in dem Alter. Irgendwann tangiert dich immer
Minecraft, aber weißt du, wenn du
Videospiele interessiert bist.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn mich zum Beispiel Eltern, manchmal kommt das mal vor, da fragt mich so irgendein Elternteil, so hey, welches Spiel könnte man empfehlen? Ich sag immer Minecraft. Das ist einfach, das kannst du jedem empfehlen und brauchst dir keine Sorgen machen in irgendeiner Weise. Das ist sogar irgendwie förderlich, kreativ zu sein und sowas. Das ist, finde ich, das Vorzeigevideospiel mittlerweile geworden für mich.
Ja, hast du recht. Genauso, Vorzeigevideospiel, Platz 5, und zwar The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Andys Herz schlägt höher.
Also Kingdom Come Deliverance 2,
Ich hätte das erste da hingesetzt vielleicht als...
Stimmt, ne?
Vielleicht kommt es ja noch.
Ja, es ist halt... es hat das 3D-Action-Adventure-Genre halt etabliert, genauso wie Mario das 3D-Plattformer-Genre etabliert hat. Es hat das Lock-on-Feature etabliert, diese semi-offene Welt, Storytelling, Environmental Storytelling und so. Ja, was soll man da großartig zu sagen? Das gehört auch schon irgendwie hin.
Ja.
Ja.
Hat viele 3D-Regeln für 3D-Gaming gesagt. Du sagst es ja, Z-Targeting, adaptive, kontextsensitive Action-Button und so. Also kann man wenig sagen, ne? Platz 4. Half-Life.
Ja, gut, das...
Wo wir vorhin Half-Life 2 haben, das ist es. Also, ne, Storytelling mit Physik auch, eine First-Person-Shooter-Kampagne, die nicht einfach nur so geballert wird wie Doom und Duke Nukem, sondern wirklich eine Story erzählt hat. Mit Zäsuren und Abschnitten und so.
Ja, auch mit
Einlinie, also Progress sozusagen.
Genau, und mit einer Erwachsenengeschichte, so, die sich auch ernst nimmt, ne? Den ich einfach nur so, dieses typische, du bist Jane Raider. Und weißt du, das ist einfach, da geht es einfach um den Otto Normalo, der da einfach in so eine Situation gerät und das ist ziemlich cool. Aber ich möchte gerne was auflösen und zwar, was ist das erfolgreichste Spiel aller Zeiten? Es ist tatsächlich Minecraft und zwar mit weitem Abstand 350 Millionen verkaufte Einheiten. GTA 5, 210 Millionen verkaufte Einheiten.
Aber auch krass.
Auch krass.
Auch krass. Ja.
Und irgendwo da in diesen, was ich total wahnsinnig finde, das habe ich noch, lese ich gerade zum allerersten Mal, irgendwo dazwischen drin in den Top 20 befindet sich Payday 2. Wie kommt das jetzt dahin?
Was?
Und Human Fall Flat, 55 Millionen verkaufte Einheiten.
No way. Crazy. Das ist aber so ein Steam-Ding, was es für 2 Euro rausgibt, oder was?
Krank.
Krass.
Okay, habe ich auch nicht gewusst. Ja. Naja.
Naja, Platz 3 kennst du auf jeden Fall. Es ist Super Mario Bros., der erste.
Ja, das ist.
Das Spiel hat die gesamte Videospielindustrie wiederbelebt, das muss man auch sagen. Ja, eben. Alleine dafür.
Da braucht man da schon rein. Ah, ja. Braucht man gar nichts mehr zu sagen, eigentlich.
Ja. Und es war ja auch technisch ein Meisterwerk, muss man ja sagen. Ne? Dieses fortscrollende.
Scaling, ja.
Scaling, das gab es auf PC damals nicht. Ne? Das war wirklich krank. Dementsprechend drei Häkchen und klar, Super Mario auf jeden Fall. Bis heute auch noch. Wir haben ja gerade erst über den Kinofilm geredet, ne? Ein Phänomen. Platz 2, Doom. Der größte erste
First-Person-Shooter. Wie Super Mario Bros. Ja. Es hat halt das FPS-Genre aus den Füßen gestampft quasi. Ja. Hat ganz, ganz viele Normen eingeführt, die bis heute gelten. Sei es jetzt die Perspektive, das Gameplay, die Cheats, die da eingebaut waren. Das gibt es alles heute noch.
Ja, aber Perspektive und Gameplay kommt alles aus
Wolfenstein 3D. Ja, Wolfenstein eigentlich, aber so wirklich perfektioniert hat es ja eigentlich Doom. Wolfenstein 3D, wenn du es heute spielst, schwierig.
Ja, es ist aber vor allen Dingen auch das Erfolg, dieses wie mit Dark Souls, da gab es ja auch Demon's Souls weg, aber es ist das, was erfolgreich, das groß war. Jeder hat damals Doom gezockt und das macht den Namen. Und nicht umsonst sagt man heute noch Doom-Klon. Ne? Man sagt immer noch Doom-Klon zu solchen Spielen. Und ja, dementsprechend absolut verdient hier auf der Liste. So. Und jetzt kommen wir zu Platz 1.
Okay.
Matthias, weißt du Platz 1?
Nein, weiß ich nicht. Jetzt muss ich raten.
Willst du es raten?
Rate mal.
Rate mal.
Da kommst du nie drauf.
Warte mal, wir haben ja eigentlich schon die großen Brocken. Ist das sowas wie.
Da kommst du nie drauf.
Ja, gut, wenn ich darauf nie Sudoku.
Versuch's.
Richtig. Sudoku, Tatsache.
Da willst du mich verarschen? Das war jetzt einfach nur so geraten.
Nee, ist genau richtig.
Hä? Sudoku?
Nein.
Ich wollte schon sagen, das ist ich habe jetzt gesagt, ich hätte
jetzt okay, pass auf. Aber es ist mit der Anfangsbuchstabe ist richtig. Der erste
Anfangsbuchstabe. Und es ist auf einer es ist auf einer Sega-Konsole.
Nein, sag mir nicht Sonic. Sag mir nicht Sonic.
Nein, das
richtig,
ist
richtig. Absolut richtig.
Nee, weiß ich nicht.
Das damals größte Videospiel und teuerste Videospiel aller Zeiten. Shenmue.
Ja.
Shenmue. Ja, wo sie recht haben, haben sie recht. Das einflussreichste Spiel.
Ganz ehrlich, ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht und sie haben recht. Denn jeder Blockbuster, den du heute spielst, ist ein Third-Person-Action-Spiel, was im Grunde ein Klon von Shenmue ist.
Ja,
Open World, alles. Na, klar, du hast deine Marios und du hast dein Ocarina of Times, dein Super Mario 64. Aber es gibt heute keine Mainstream 3D-Plattformer mehr. Und es gibt auch keine Mainstream Zelda-Spiele abseits von Zelda. So, ne? Das, was es aber gibt, ist ohne Ende. Ob Uncharted, Assassin's Creed, The Last of Us, God of War, Yakuza. All das basiert auf Shenmue. Jeder Blockbuster, der heute gezockt wird, ist im Grunde ein Enkel von Shenmue. Und dann ist es vielleicht auch das erfolgreichste Spiel aller Zeiten. Also man kann da auf jeden Fall viel diskutieren, habe ich mir mal so überlegt.
Ja, auf jeden Fall. Also mich wundert es, dass es so viel große Anerkennung bekommt. Wirklich, weil es gab schon vor Shenmue irgendwie Open-World-Spiele wie Outcast. Ne? Mm. Und es gibt auch nach Shenmue.
No Man's Soul.
Ja, oder so. Es gibt, weißt du, aber der Punkt ist halt eben mit dem Budget und mit dem Detailgrad und mit den Tageszeiten und mit den Aufgaben und so. Das war damals einfach neu und unerreicht und hat dann für viele so, es war ja auch seiner Zeit voraus. Also ich glaube, damals war das zwar faszinierend, aber aufgrund der der Flop-Konsole Dreamcast und grundsätzlich so war es einfach vielleicht noch nicht so reif für die große Bühne und das hat dann halt wahrscheinlich dann GTA gefüllt und dann ging's los.
Ich meine, verrückt ist ja, dass das Spiel eigentlich sogar auf dem See, auf dem Saturn ja. angefangen hat. Entwickelt wurde es ja auf dem Saturn, das ist total krank.
Das ist wirklich total
krank. Die Vision war da.
Ja.
Okay, ja.
Krasse Scheiße,
Shenmue. Also grundsätzlich viele gute Spiele dabei, wo man sagen kann, die gehören dahin, ne? Aber auch ein, zwei Überraschungen.
Ja, also Kingdom Come Deliverance finde ich immer noch sehr weit hergeholt.
Ja, aber das ist, sorry, aber das ist, ja. Das
ist wo ist Pokémon? Das frage ich mich.
Stimmt.
Das habe ich mich gefragt. Fehlt noch was? Was sagt ihr? Pokémon, was fehlt noch?
Pokémon muss da rein. Das ist schon sehr einflussreich gewesen. Das kann man nicht anders sagen.
Auch sowas wie Ark oder so, weißt du, diese Survival-Dinger. So, die sind ja auch, ich weiß es
ja.
Oder Fortnite.
Welches? Fortnite ist, ja, Fortnite könnte man auf jeden Fall für diskutieren, ne? Dieser Battle Royale-Hype, den es da jahrelang gab. Mittlerweile ist Fortnite ja was ganz anderes, aber das ist, Fortnite ist halt doch der Inbegriff für Live-Service, darf man auch nicht vergessen.
Stimmt.
Also, wenn ich drüber nachdenke, muss hier Fortnite mit drauf, als Live-Service-Spiel-Beispiel.
Ja, eben, hast recht.
Und was fehlt noch? Pokémon finde ich auch, weil das einfach ein Massenphänomen ist. Bis heute sagst du es ja mal, Andi, das erfolgreichste Medienfranchise aller Zeiten, ne?
Ja.
Vor Star Wars und sonst was. Also ganz ehrlich, das muss hier mit drauf. Ansonsten.
Ja, wow. Also da gab es schon. Klar gibt es immer ein paar Streitigkeiten oder Unstimmigkeiten, aber.
Was ist mit Pac-Man?
Ja, so diese Arcade-Dinger, so, ne? Vielleicht so.
Ja,
oder Donkey Arcade, Kong. Klar, ja. Also, man kann auf jeden Fall viel diskutieren. Ich finde aber die Liste jetzt nicht kompletter Unsinn. Weißt du, das ist schon, schon ganz gut. Ich finde jetzt zum Beispiel zwei Half-Life, naja, also, ich finde beide absolut. Half-Life
2 braucht nicht drauf.
Half-Life braucht nicht drauf, aber ist schon okay. Ich bin jetzt nicht sauer.
Was noch rauf könnte, finde ich, ist Mario Kart. Weil das auch ein eigenes Genre erfunden hat, so Fun-Racer, ne? Und es ist super erfolgreich ist und es viele heißen halt auch Mario Kart Klone, alle Nachfolger, die ähnlich sind. Ne? Von daher.
Vielleicht Platz 22 oder so.
Genau.
Yes. Oder
wo wir bei Mario Kart sind.
Wo wir bei Mario Kart. Das war mein eleganter Versuch, hier auf das Thema des Tages hinzuweisen.
Wärst du bereit für Mario Kart World einfach mal 90 Euro auf den Tisch zu legen?
Boah, nö. Ganz ehrlich, ich würde bereit sein, für ein neues Zelda, für ein neues 3D-Mario, für Metroid Prime Beyond 90 Euro auf den Tisch zu legen. Aber nicht für Mario Kart. Das ist einfach nicht so, also ich liebe schon Mario Kart, aber das ist ein Game, das zocke ich einmal rein so und denke, yes. Und dann, ja, weiß ich nicht, brauche ich nicht für 90 Euro, ganz ehrlich. Es schreit ja auch aus jeder Pore Live-Service, muss man ja auch mal sagen, ne?
Wir haben, wir werden jetzt nochmal schön elegant zur Nintendo Switch 2 kommen, denn das ist das absolute News-Thema der letzten Tage gewesen und auch für uns nicht einfach so abzustreifen. Wir haben zum Reveal oder zur besonderen Direct eine Bonusfolge aufgenommen, der Andi und ich. Jansel war leider nicht zugegen, aber wir haben da eine Patreon-Bonusfolge aufgenommen und unsere Eindrücke wirklich direkt nach der Direct aufgenommen. Also falls ihr da Interesse habt, könnt ihr da gerne auf unsere Patreon-Seite gehen und da euch das reinziehen, wenn ihr da Patrone seid. Aber wir hatten jetzt nicht die Gelegenheit, die ganzen neuen Erkenntnisse aufzuholen, die über die Tage hinweg vielleicht nicht in der Direct gezeigt worden sind. Das war auch ist sehr, sehr entspannt, was das angeht. Jedenfalls muss man sagen, die Leute gehen komplett steil bei dem Thema. Das ist ein heiß diskutiertes Thema. Und wir haben auch Jansels Meinung und Eindrücke noch gar nicht so gehört. Deswegen würde ich erstmal sagen, ey, Jansel, jetzt mal grundsätzlich mal nicht zu der ganzen Preispolitik, aber grundsätzlich mal zur Konsole selbst. Was ist denn so dein Eindruck? Wie gefällt sie dir?
Es ist eigentlich das, was ich erwartet hatte, nachdem man Switch 2 gesagt hat. Ne? Es gibt wenig Neues. Es gibt einfach mehr Technik. Bessere Technik, ne? Ein bisschen mehr Auflösung, aber jetzt halt immer noch nicht State of the Art. Sie ist ein bisschen größer. Das gefällt mir ganz gut. Und das war's. Es gibt eigentlich wenig dazu zu sagen. Es fühlt sich fast auch ein bisschen an wie eine Switch Pro, ganz ehrlich, sorry. Ne? Mhm. Für mich steht und fällt das Ganze mit den Games und so ein Preisanstieg, den Nintendo da reinschmeißt, kann ich natürlich erstmal, also finde ich schon heftig. Wenn die Qualität stimmt, will ich aber auch nichts sagen. Aber jetzt das Angebot, was mir zuerst hier geliefert wird am Anfang, ist für mich jetzt aber erstmal noch recht mau. Also Mario Kart World brauche ich nicht für 90 Euro. Donkey Kong kommt, glaube ich, erst 2 Monate nach Release. Und sonst stehst du da erstmal nur mit ganz vielen Spielen, die ich schon gespielt habe, auf anderen Konsolen oder selbst auf Nintendo Switch, die man sich dann nochmal neu kaufen kann, gegebenenfalls auf, mit einem Download-Key oder mit diesen Keycards, die halt nichts weiter sind als ein Download-Key. Weiß ich nicht. Also, mir hat noch so ein richtiger Knaller zum Release gefehlt, so ein richtiger, ich hatte noch irgendwie so einen First-Party-Titel irgendwie, hätte ich noch erwartet gehabt.
Ja, Mario Kart World ist aber eigentlich genau dieser Titel, würde ich jetzt schon sagen. Vielleicht ja, für dich jetzt ja, nicht, aber grundsätzlich schon, ne?
Naja, aber das ist ein Spiel, wie oft spielst du das alleine, Mario Kart World? Wie oft willst du das alleine spielen?
Ja, mit deinen Kindern? Weiß, dass, also, ich weiß nicht, Andi muss jetzt das quasi so ein bisschen mal glatt bügeln. Ich kann mir schon vorstellen, dass Mario Kart als Launch-Titel schon ein richtiger Banger ist, oder?
Also, das wir haben es hier mit dem Nachfolger eines Spiels zu tun, das sich 86 Millionen Mal verkauft hat oder so. Das darf man eben nicht unterschätzen. Ne? Die Zielgruppe, die Fanbase ist da. Das Ganze wird ein absolutes Twitch- und Influencer-Stream-Ding werden. Ja. Allein mit diesen ganzen Multiplayer-Features, die da jetzt noch reingeballert werden. Und es ist halt ein Spiel, was bei uns zum Beispiel relativ oft gespielt wird. Also einmal in der Woche machen meine Kinder mal Mario Kart 8 an auf der Switch, ne? Das muss man schon sagen.
Ich weiß, was natürlich Jansel meint, so ein Zelda Breath of the Wild, ne? Dass du halt vielleicht auch nicht gesehen hast. Man muss aber fairerweise sagen, dass Mario Kart World ich bin davon ausgegangen, sie bringen wirklich Mario Kart 9 im Stile von Mario Kart 8 raus. Aber das machen sie nicht. Und ich habe mir den Treehouse dazu angeguckt. Also nicht alles, wirklich, hab keinen Bock, die ganze Zeit dazu zu schauen, aber ich muss sagen, das, was ich gesehen habe, das macht schon Lust auf mehr. Also das ist schon wirklich richtig schön mit Grinden und dann Wallruns und Items einsammeln und durch die Gegend fahren. So ein Spielgefühl, das ich von Mario Kart jetzt auf den ersten Blick jetzt gar nicht so erwartet habe. Und das macht mich jetzt schon ein bisschen neugierig. Ich habe mir jetzt auch die Switch gekauft mit Mario Kart im Bundle.
Hast du eine Einladung bekommen, oder?
Über Mediamarkt habe ich mir das geholt.
Okay.
Ne?
Okay.
War ja auch sehr komisch. Ne? Eigentlich hat Nintendo die Vorbestellungen angekündigt. Die haben sie jetzt sogar wegen den Zöllen verschoben. Und jetzt direkt einen Tag oder in der gleichen Nacht sogar gab es direkt schon vom Mediamarkt die Anweisung, okay, wir können hier euch anbieten, vorbestellen und so weiter. Aber ja, Mario Kart war es jetzt nicht. Donkey Kong, habt ihr da was zugesehen im Treehouse? Das fand ich nämlich auch ziemlich cool.
Donkey Kong sieht auf jeden Fall cool aus, aber erzähl ruhig, Andi.
Also das Spiel wird entwickelt von den gleichen Entwicklerteam bei Nintendo, die auch Mario Odyssey entwickelt haben. Das habe ich jetzt gelesen. Weil das war ja so die Frage, wer entwickelt das? Also könnte man da wahrscheinlich eine gewisse Art Kreativität erwarten, hat ja Mario Odyssey zuhauf. Und es wird halt so das Alleinstellungsfeature sein, dass man eben die Umgebung zerstören kann. Und das ist natürlich richtig cool und könnte einiges an kreativen Spielkonzepten bieten. Die Frage ist halt nur, wenn das nur dieses eine Feature ist, diese zerstörbaren Umgebungen, wie hält sich das bei so einem 10, 15-Stunden-Spiel? Ne? Keine Ahnung. Also ich werde es mir wahrscheinlich kaufen, das kommt ja einen Monat nach der Switch dann eben raus im Juli, aber ich möchte da schon gerne noch ein bisschen mehr zu sehen, also dass da ein bisschen mehr Fleisch drauf ist als das, was wir bisher gesehen haben.
Ja. Dann ein Titel, der mich natürlich brennend interessiert, ist das From Software Spiel, wie heißt es, Duskwoods?
Duskblood.
Ist das bekannt? Ist das wirklich ein Exclusive?
Soll ich dir deine Euphorie sofort mal zerstören?
Ja, da war irgendwas mit PvP, habe ich gelesen. Ne? Das ist irgendwie so ein...
Ja, es ist ein PvPvE Online Multiplayer Focused Game.
Also eher so ein Live-Service-Kram, oder?
Ja.
Also ich habe nur gelesen in der offiziellen Pressemitteilung, dass halt der Multiplayer stark im Fokus steht und dass das Ganze auch so aufgezogen wird, aber halt erstmal exklusiv auf der Switch 2 erscheint, ja.
Ja, es ist die Rechte liegen bei From Software und das Publishing übernimmt Nintendo.
Okay. Das ist dann wie bei Nio und Sony und so. Das ist,
exakt, also, genau
ist
so.
Es quasi ein Second-Party-Titel quasi.
Ganz oder? Genau.
Oder egal. Okay, also kommt drauf an, wie viel, wenn das jetzt Richtung Night Rain geht, dann bin ich auch raus, ne? Wenn das aber irgendwie trotzdem eine Singleplayer-Kampagne bietet, dann finde ich das schon mega interessant.
Ja, so oder so. Ich
aber
so
Nintendo hat ja auch
diesen Castlevania-Stil finde ich richtig geil bei Duskblood. Also das, also dieses Vampir-Setting finde ich richtig nice eigentlich.
Ja. Aber das scheint ja auch ein großer Fokus zu sein, der Konsole übrigens. Ne? Das dachte ich auch so die erste halbe Stunde bei dieser Direct, wo sie da diese ganzen Online-Features gezeigt haben und Chat und sowas, ne? Mhm. Da dachte ich ja, cool, das gibt's seit 20 Jahren auf der Xbox, ne?
Für Nintendo eine Big News. Ne?
Ja. Und dann ist das ja auch noch hinter einer Paywall versteckt, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, dieser.
Ja gut, das macht ja Sinn. Also.
Es macht Sinn, aber ich finde es so lustig, weil ich habe heute ein Bild gesehen, so ein Meme, wo jemand gezeigt hat, dieser Knopf, dieser C-Knopf, ist einfach eine Paywall. Weißt du, du kannst diesen nur benutzen, wenn du die Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft hast. Weißt du, es ist so witzig, das so zu betrachten. Natürlich sind die Sachen, die sie benutzen, die sie zeigen, auch schon lange überholt, aber man muss einfach sagen, für Nintendo ist es einfach eine dicke Sache. Und ich muss trotzdem sagen, auch wenn es laggy war, aber zu sehen, wie was andere gerade machen, während ich gerade mit denen irgendwie im Chat laber oder zusammenspiele, finde ich dann schon irgendwie cool. Das gibt es schon bei Discord auch schon die ganze Zeit, aber irgendwie auf so eine Konsole
laggy zu haben.
Ja, laggy war es auf
jeden Fall. Laggy ist aber noch wirklich, wirklich nett gesagt, Matthias. Das war eine absolute Slideshow. Also die Bilder haben sich da mit weiß ich, 4 Frames bewegt oder so gefühlt. Das war eine absolute Katastrophe in dem Video. Wirklich, das muss man ja sagen.
Ja, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht haben die Nintendo-Server noch nicht standgehalten bei der Vorführung. Ich weiß auch nicht. Toll. Aber das muss sich jetzt halt, wenn sie dann sich schon den Fokus drauf setzen, müssen sie sich da auch schon ein bisschen umstellen. Ne? Also Freundschaftscodes soll es bitte nicht mehr geben. Aber was es auch nicht mehr geben wird, das hat Nintendo bestätigt, kein Trophäensystem für die Nintendo-Konsole. Was ich ehrlich gesagt nicht verstehen kann. Ich dachte wirklich, auf jeder Plattform, selbst auf Facebook gibt es Erfolge. Aber nicht bei Nintendo. Es gibt überall Erfolge. Jede Plattform hat irgendwelche
Erfolge. Irgendwie aber auch ein bisschen cool, weil das auch so ein bisschen natürlich auch immer ablenkt von allem irgendwie und einfach mal zu sagen, nö.
Achso, da wollen sie dann die Leute dich ablenken, aber es ist so, sie wollen mitgehen, aber nicht.
Mich juckt das überhaupt nicht.
Ja, aber mich juckt es auch nicht. Aber ich verstehe, guck mal, ich habe ganz, ganz oft gelesen, wie Leute einfach dieses System einfach feiern und du. Das muss natürlich jetzt keinen wirklich jucken, aber wenn du so eine Gruppe jetzt damit einfach wieder mal komplett vor den Kopf stößt, finde ich das schon verwunderlich. Das ist eher das Wort. Mich wundert es, dass sie es nicht machen. Aber okay, haben sie jetzt einfach nicht. Muss man einfach jetzt akzeptieren.
Weird. Weird, weird, weird.
Reden wir mal über die Cartridges oder so, oder sollen wir direkt zur Preispolitik gehen? Weil darüber müssen wir natürlich auch was sagen. Wir haben schon in unserer Bonusfolge schon so einiges gesprochen. Aber da waren uns noch einige Sachen nicht so bekannt. Ne? Wir wussten zwar, okay, die Konsole kostet 469 € ohne Spiel, mit Mario Kart World kostet sie 510. Wir wussten, der Pro-Controller kostet 90 €. Einige Spiele kosten, also zumindest Mario Kart World, in der physischen Variante 90 €. Digital kostet es 10er weniger. Donkey Kong Bonanza kostet allerdings nicht 90 €, sondern 80 €, was ich auch nicht verstehe. Ja. Warum machen sie da intern nochmal so Unterscheidungen? Die Kamera kostet 60, die exklusive SD-Karte kostet 60 und so weiter und so fort. Es wird ordentlich zur Kasse gebeten. Wir wissen jetzt mittlerweile aber auch, was die Expansions kosten. Und zwar für Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft plus Expansion Pack, das du abonnieren kannst, kostet das nichts. Ansonsten 10 €, wenn du die wenn du die Switch 1 Version zum Beispiel von Breath of the Wild hast, möchtest aber die Switch 2 Expansionspaket haben, dann musst du 10 € dazu bezahlen, dann kannst du das benutzen, wenn du keine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft hast. Was ich jetzt okay finde vom Preis.
Ja, aber das ist der Standard. Ich dachte, ich hatte nämlich zuerst 20 gelesen, deswegen war also die Diskussion so ein bisschen heiß. Ja. Aber 10 ist der Standard. Das macht Sony auch. Das hat sich, glaube ich, etabliert. Das finde ich.
Xbox macht das gar nicht. Die bieten das einfach so kostenlos an.
Ja, das stimmt auch wiederum. Aber das ist der eine kann und der andere kann halt nicht, ne? Das ist halt.
Ja, genau so ist es.
Du sagst übrigens auch, warum Mario Kart 10 Euro mehr ist als Donkey Kong. Naja, hat der Andi ja vorhin gesagt. 88 Millionen verkaufte Einheiten. Donkey Kong verkauft sich 8 Millionen Mal. Und Mario Kart World wird sich 80 Millionen Mal verkaufen. Und wenn du dann 10 Euro mehr hast bei einem Spiel, was sich so oft verkauft, ist das schon ziemlich nice.
Ja, aber das ist so dieser Punkt, den ich so im Nachgang richtig frech fand. Weil es ist einfach, für mich ist es kalkulierte, fast schon.
Ja, warte mal ab, was GTA 6 kosten wird. Auf jeden Fall gehe ich davon jetzt aus, dass es 80, 90 Euro kostet.
Ja, Nintendo geht einen Schritt, der mir zu weit geht. Deswegen regen sich ja auch alle auf. Wenn sie mit gleichgezogen werden mit PlayStation und 80 Euro. Nein, sie gehen sogar noch einen Schritt nach vorne und machen das für 90 Euro. Und mir geht es auch gar nicht um den Preis grundsätzlich. Mir geht es einfach so um dieses Gefühl, weil es in Nintendo war für mich und für die Gaming-Welt immer so die Familienkonsole. Die Konsole, die es für der erschwinglich war, der nicht mitgezogen hat mit der Leistung, das machen sie bis heute nicht, das haben sie auch mit der Switch 2 nicht vor, familiengebunden war. Und jetzt so einen Preis anzubieten, teilweise auch völlig willkürlich, weil Mario Kart, weißt du, das ist einfach fucking respektlos, finde ich. Und das macht mich irgendwie so sauer, weil sie haben das schon immer angedeutet, dass sie einfach, was das Geld angeht, auch einfach auf die Meinung scheißen. Sie haben ja auch beispielsweise bei der Treehouse, die haben ja den Chat bombardiert mit Drop the Price. Die beiden haben sie einfach gelöscht. Die beiden YouTube-Videos zum Treehouse haben sie gelöscht aufgrund der negativen Kritik. Also zumindest gehe ich davon aus. Also Nintendo, entweder sind sie einfach komplett abgehoben oder sie sind absolute Genies und wissen ganz genau, was sie tun. Keine Ahnung. Ich finde es einfach nur momentan sehr frech, was sie machen.
Ja, crazy. Ich bin mal gespannt, wie es aufgeht. Also ich gehe davon aus, das Ding wird sich verkaufen wie geschnitten Brot. Deswegen können wir hier so viel reden, wie wir wollen.
Glaube ich nicht.
Wird es keinen interessieren.
Ich kann mir gut vorstellen. Naja, was heißt, ich weiß natürlich nicht, also grundsätzlich.
Also irgendwo habe ich gelesen, bei Amazon UK oder so war das Ding in Minuten ausverkauft.
Ja, natürlich ist Ausverkauf in der ersten Welle, aber es geht ja nicht um diese Leute. Es geht doch um die Leute, die Switch erst so erfolgreich gemacht haben. Und das waren halt die ganz normalen, die nicht Hardcore-Gamer, die Casual-Gamer, die das für ihre Kids kaufen, die das für sich das zu Hause kaufen, die keine andere Konsole zu Hause stehen haben. Das sind doch die wichtigen Kunden, die Nintendo abzielt. Und ob die dann bereit sind, für 500 Euro eine Konsole zu kaufen und für 90 Euro ein Spiel, das wird sich zeigen. Da bin ich ehrlich gesagt gespannt, ob der Schuss nicht nach hinten losgeht.
Ja.
Oder? Was sagt Ali dazu?
Ja, ich gehe da grundsätzlich mit. Ich sehe sogar noch so ein bisschen dieses Wii U-Momentum, was Nintendo sich da gerade aufbaut. Weil die Konsole halt sehr ähnlich aussieht wie die erste. Also, ne, die sieht ja einfach nur identisch aus, vielleicht ein bisschen größer, ja. Das Logo, haben wir schon drüber gesprochen, okay, da ist eine 2 hinter, aber erklär mal einem Familienvater oder einer Familienmutter, wo der Unterschied ist zwischen einem Metroid Prime 4 Beyond auf der Switch und einem Metroid Prime 4 Beyond auf der Switch 2, wo, weiß ich nicht, das zweite Spiel vielleicht 30 Euro mehr kostet und das Kind sagt, ich will das aber haben und der Vater sagt, ja, warum denn? Wir haben die Switch doch zu Hause. Das weiß ich nicht. Also ich bin gespannt. Also ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen und sagen, das wird ein Erfolg für Nintendo. Denn ganz, ganz viele lehnen sich dagegen auf. Ich habe ja vor 3 Tagen mal als Beispiel mein Video zu den Preisen auf Spielwelten hochgeladen. Und das Video hat 1800 Kommentare. Und 90% davon sagen, ich kaufe mir die jetzt nicht mehr. Die können mich mal.
Das ist ja zum Beispiel, also, das kommt jetzt von diesen Leuten, die so ein Video anklicken. Ich habe jetzt mal rumgefragt, einfach mal aus Interesse. Wusstet ihr, dass die Switch 2 kommt? Nein, wussten wir nicht. Würdet ihr sie kaufen? Nein, wieso? Der hat doch eine Switch. Also von so Leuten, die einfach die Switch zu Hause haben, wo die Kinder das spielen, aber die Eltern einfach kein Interesse haben und jetzt denken, warum? Es ist wie bei Apple, ob sie jetzt mitziehen, wird sie sich halt zeigen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es passiert.
Es klingt aber völlig nach Wii und Wii U, ne? Wir haben eine Wii zu Hause. Ich sag ja. Wir brauchen Ja, mal gucken.
Also ganz genau. Und du siehst das so, also ne, wir sehen das und wir sind vielleicht schon ein bisschen alt, aber wir haben so Parallelen, so wir haben so Flashbacks, wo wir denken so, okay, das ist nicht nur in dem ersten passiert jetzt hier gerade, was da gerade passiert, ne? Also es ist, weißt du, ich freue mich auf diese Konsole, wirklich. Ich freue mich, meine Kinder haben voll Bock drauf, so ich habe Bock drauf, so ich freue mich da wirklich drauf, aber in mancher Hinsicht weiß ich nicht genau, ob sie damit nicht einfach komplett einen Höhenflug haben und auf die Fresse fallen. Weil wenn du dann schon die Resonanz lese und du merkst ja auch, die Leute haben dieses Bedürfnis, alles zu dieser Switch, also mitzudiskutieren. Also es gibt keinen Channel auf meinem Discord, der mehr geglüht hat als der Switch-Channel. Es gibt keine 1800 Kommentare unter einem Video von Andy. Crazy, ne? Das ist, du merkst aber, die Leute haben da das Bedürfnis, sich da auszutauschen, weil das einfach ein Momentum angenommen hat, den wahrscheinlich Nintendo selber nicht so erwartet hat. Ich weiß nicht, was sie erwartet haben, aber der ist krass. Ja, ich denke
auch.
Ja. Apropos, Nintendos Cartridges für die Nintendo Switch 2 werden laut CD Projekt Red maximal 64 GB haben. Das hatte man vorher schon gewusst. Es wurde jetzt aber auch bekannt oder bestätigt, wie groß die Spiele sein werden. Unter anderem Mario Kart World hat 23 GB. Das ist so mit Abstand größte Spiel zum Launch. Das oder zu den
passt Spielen. Ja locker, flockig auch rauf.
Ja genau, Donkey Kong Bonanza nur 10 GB. Super Mario Jamboree in der Switch 2 Edition 7 GB und die GameCube Nintendo Classics 3,5 GB. Das heißt, auf so einer 256 internen Speicherplatz-Thema hier können schon noch ein paar Spiele Platz nehmen. Man wird aber wissen, oder man wird erst später wissen, wie das dann so wird, wenn da ein paar mehr Spiele dann hinzukommen, die vielleicht auch ein bisschen größer werden mit der Zeit.
Ich meine, es ist jetzt Potenzial für Call of Duty, würde ich sagen, oder?
Wenn sie es gut komprimieren, dann ja.
Wenn Cyberpunk läuft, dann läuft da auch ein Call of Duty. Zumindest ein Warzone-Ableger läuft da auf der Switch 2. Ja.
Wie ist das eigentlich mit diesen Keycards? Das habe ich nicht ganz verstanden mittlerweile.
Es ist quasi, du hast diese Keycards, die du dann einfach reinpackst in die Konsole und dann lädt sich das Spiel die Dateien runter, ähnlich wie das die Discs bei den abwärtskompatiblen Spielen bei der Xbox machen. Der Vorteil ist halt im Gegensatz zu einem Code in der Box, was es ja im Grunde ist, dass du diese Keycards aber trotzdem verkaufen kannst und jemand anders geben kannst und der lädt dann das Spiel über diese Keycard runter.
Okay.
Das ist halt der Vorteil, aber wie gesagt, es ist immer noch eigentlich nur ein Schlüssel für ein digitales Spiel.
Optional für Entwickler und Publisher.
Optional. Ja. Es ist wahrscheinlich deutlich günstiger, als die dicken Cartridges zu kaufen. Für Präservationsgründen ist das natürlich eine Katastrophe.
Ne? Ja, aber die ersten Entwickler ziehen da ja schon mit. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass Bravely Default HD Remaster wird als Keycard ausgeliefert.
Ja. Da sind wir gleich raus.
Street Fighter 6 wird als Keycard ausgeliefert und noch ein paar andere. Also so Third-Party-Hersteller wie jetzt Capcom, Ubisoft könnte ich mir vorstellen mit Star Wars Outlaws, dass die eben diese Keycard-Geschichte nehmen. Und das ist natürlich, wie du schon gerade gesagt hast, für die Nachwelt ist das eine Katastrophe.
Ja. Und hey, kommt dieses Bravely Default Remake übrigens, ist es Multiplattform oder?
Boah, das kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung. Aber es ist ein gutes Spiel, also ja, kann man ja, sich ja schon mal anschauen. Was noch so ein bisschen unklar war, zumindest bis heute, war ja die Geschichte mit den Switch 2 Edition Spielen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Da haben sich ja so diverse Gerüchte gehalten und einige haben von Nintendo UK Support die Aussage bekommen, dass diese Switch 2 Edition Spiele, nehmen wir mal als Beispiel Metroid Prime 4 Beyond, so aussehen werden, dass auf Cartridge das Switch 1 Spiel drauf ist, plus ein Download-Code für das Upgrade.
Ja, das ist auch Schwachsinn.
Was meines Erachtens noch überhaupt keinen Sinn machen würde, dann greife ich zu dem günstigeren Metroid Prime auf der Switch und kaufe mir für 10 Euro das Upgrade so im Shop. Ja, das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Stimmt eigentlich.
Und ja, total bescheuert. Und heute hat dann einer bei Twitter einen Screenshot geteilt, das gezeigt hat, wie er eine Antwort vom amerikanischen Nintendo Club Team bekommen hat. Und da steht drin, dass man sich keine Sorgen machen braucht. Die Switch 2 Edition Spiele sind inklusive Upgrade komplett auf einer Switch 2 Cartridge. Was deutlich mehr Sinn machen würde, ne?
So, ja, aber was gilt denn jetzt?
Genau, was gilt jetzt? Weil das sind beides Aussagen von offiziellen Nintendo-Quellen. Ne? Einmal UK, einmal US. Entweder macht Nintendo da mal Nägel mit Köpfen oder wir müssen tatsächlich bis zum Release warten und ausprobieren.
Ja, oder es gibt Unterschiede pro Dings. Kann natürlich auch sein.
Es ist halt irgendwie, es ist irgendwie auch erstaunlich, dass viele solche Informationen irgendwie nachträglich rauströppeln. Weißt du, dass das nicht mit den Preisen und so, dass das nicht irgendwie auf der Direct gezeigt worden ist, sondern dass es nachträglich einfach irgendwann mal dann feststand und keiner wusste das.
Ja, gut. Das habe ich ja in meinem Video auch schon gesagt, das war absolut kalkuliert von Nintendo, hätten die Preise genannt bei der Direct, hätte das das Momentum der Direct komplett zerstört und auch den Fokus weg von der Switch und den Spielen mehr auf die Preispolitik gesetzt und das wollte Nintendo nicht eingehen, deshalb haben die auch nichts dazu gesagt in der Direct.
Ja, das ist, aber zeigt auch so irgendwie, dass sie schon genau wussten, mit welchem Beben sie rechnen müssen. Aber vielleicht war der Beben oder der Aufschrei doch größer, als sie es dachten. Sie können, sie wissen, sie bemerken die hitzigen Gemüter. Und glaubt ihr, dass da in irgendeiner Weise etwas von seitens Nintendo passiert?
Also ich sag mal so, laut Nintendo Direct und den offiziellen Angaben hätte ja am 8. April die Vorbestellerphase losgehen sollen, ne, im Nintendo Store. Mhm. Und heute gab es ja die News, dass der Nintendo Store erstmal nur ein Screenshot zeigt. Also du hast nichts, was du da drauf sehen oder anklicken kannst, mit der Info, dass dort aktuell irgendwie Stillstand ist und man irgendwas vorbereitet. So, also null Vorbestellerphase, null gar nichts. Entweder polieren die den Store, damit das eben morgen ohne Probleme losgehen kann, oder da entsteht irgendwas anderes. Wir werden sehen morgen.
Hm. Bin ich ja gespannt.
Ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Und da werden also
optimal
wir
ist es nicht. Optimal ist es nicht für Nintendo,
es, muss man sagen. Ja, es ist auch so, jetzt wenn wir das jetzt hier aufnehmen, dann kann im Laufe der nächsten Tage noch einiges passieren, Dinge nochmal revidiert werden, was auch immer, und wir wissen das natürlich nicht. Deswegen, wir sind jetzt gerade Stand Montag, 7.4. nochmal als kleine Info und werden dann zuzüglich nochmal in den nächsten Folgen vielleicht nochmal das eine oder andere besprechen. Wer hat sich da jetzt vorbestellt? Also Andi auf jeden Fall, ich auch. Jansel, du?
Ich habe mich angemeldet für die Warteschlange. Ich muss nochmal gucken, aber ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ich weiß nicht, ob ich gleich zum Release, ob mir das Donkey, also eher vielleicht Richtung Donkey Kong, würde ich fast sagen.
Mhm. Gut, okay. Dann würde ich sagen, war es jetzt zur Switch, oder? Dann würde ich nochmal, wir haben jetzt zwar eine Stunde voll, aber wir haben noch ein bisschen was vor uns. Lass uns doch mal den Cooney-Bad machen.
Cooney-Bad, Cooney-Bad, oh Cooney-Bad.
Okay, Kunibert. Ich habe einen erstellt. Mir ist jetzt keiner zugesandt worden. Also hier nochmal die Erinnerung
an meine Patronen. Einer von dir?
Wenn ihr also irgendwie Kunibert-Ideen habt, dann gerne an uns drei schicken.
Ich hätte sogar noch eine gehabt, aber okay, das habe ich jetzt
nicht. Ja, ist ja egal. Machen wir mal ein bisschen Abwechslung. Du hattest ja die vergangenen zweimal schon einen mitgebracht. Und deshalb habe ich mir einen überlegt. So, ihr rankt jetzt One-Hit-Wonder in Videogames.
Okay.
One-Hit-Wonder.
Von Entwicklern
One-Hit-Wonder. Also ich nenne euch jetzt gleich fünf Spiele, die erschienen sind, erfolgreich waren, die Fans begeistert haben, aber nie einen Nachfolger bekommen haben. Mhm. Und ihr rankt jetzt nach Nachfolgerpotenzial. Okay. Welches Spiel hätte am meisten Nachfolger verdient?
Okay.
Okay.
Okay. So, wir fangen an mit L.A. Noir.
Fünf.
Ich mag es nicht so gern.
Ich fand es auch nur so okay, gut. Also kann man gut spielen, finde ich, aber habe ich nichts dagegen, dass es so als Einzeltitel einfach so stehen
bleibt. Irgendwie war es nicht.
Auch erst letztes Jahr nachgeguckt.
Ach so, war auch nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? Also wie, da war ja ein bisschen Open-World-mäßig, dann plötzlich so ein bisschen
Detektiv. Genau.
Also wenn schon, denn
das
schon.
Das Detektivspiel macht schon Spaß, aber also muss jetzt kein Franchise draus werden für mich. Also wollen wir es auf die 5 packen?
Ja, ich für mich die 5.
Okay.
Für mich auch.
Dann hätten wir Gun.
Boah, das fand ich schon geil damals.
Cool. Ja. Ja, hat, aber da ist Red Dead Redemption voll reingegangen.
Ja, eigentlich, das ist auch ein interessantes Thema. Ein Spiel wie Red Dead Redemption hat ein ganzes Genre so dermaßen dominiert, dass nichts mehr anderes sich getraut hat. Deswegen Gun fand ich jetzt witzig, wäre jetzt aber auch jetzt, ich hätte jetzt 4? Was sagst du?
Ja, 4 ist für mich auch vollkommen
okay. Ja, ich würde auch 4
sagen. Machen wir heute mal
richtig, von hinten auf. Richtig anders jetzt mal, ja, aber ich würde auch mal 4 sagen.
5, 4. So, die 3 kommt jetzt.
Okay, dann hätte ich noch Enslaved, Odyssey to the West.
Das war gut,
das fand ich richtig geil. Das,
ja. Das ist für mich keine 3, da können wir über 1 und 2
diskutieren. Ja, das hatte auf jeden Fall auch Potenzial, weil die Welt schon sehr spannend aufgebaut war. Ja. Da hätte man viel noch machen können.
Und das Spiel ist underrated funny. Das hat ein paar richtig witzige Dialoge. Ich weiß nicht mehr, dieser Typ nachher, war der da mit der Zukunft. Ja, war das, ja genau, das Schwein, ne?
Pick, ja.
Der war richtig witzig.
Ja, also
aber würdet ihr sagen, dass sein Enslaved auch von den Charakteren her und von der Geschichte nochmal Potenzial für Nachfolger bietet? Für mich war die irgendwie erzählt, als ich das gespielt habe.
Das ja, ist ja bei vielen Spielen, denke ich mir, dass dann kommen trotzdem noch etliche Teile danach so. Also ich fand schon, das Ding ist, du kannst aus diesen Charakteren und aus der Welt noch irgendwie eine neue Geschichte erzählen, ob auch oder vielleicht auch nur aus der Welt und dann eine andere Geschichte oder so. Das mache ich damit.
Das Spielprinzip fand ich auch cool. Ja. Also anspruchsvollere Kämpfe, Parcours, also ne, mhm. und dann so ein bisschen leicht Fabel möchte ich nicht sagen, aber so leicht märchenhaft. Mhm. Ich fand's cool.
Ich fand's auch cool.
2?
2, ja, würde ich auch sagen. 2.
Ja, 2.
Okay. Dann hätte ich noch Black für euch.
Boah, 3.
Ja, das war, hätte jetzt tatsächlich Gun über Black genommen. Ich fand.
Ja, ich auch. Hätte ich auch gemacht.
Ich habe Black nochmal gespielt jetzt vor kurzem. Vor einem Jahr. Und ich muss sagen, schnarchend langweilig. Also
auf jeden Fall.
Ich fand es damals auch cool, aber heute, aus heutiger Sicht, denke ich mir, boah, nee, ja. Das ist mir einfach, das ist so fucking siebte Konsole oder sechste Konsolengeneration. Mehr ist es nicht.
Ja, bin ich absolut krass. Bei dir. Da wäre ich sogar vielleicht so auf der 5 sogar. Also das ist für mich auch. Ich fand es nicht so gut.
Ich hab's letztes Jahr oder vorletztes Jahr.
Boah, weiß ich jetzt. Eleanor leider, ja.
Schwierig.
Ja. Aber 4. Ihr müsst auf die 3 packen. Wir haben ja keinen Platz mehr. Ja,
3. Das heißt, wir haben ja 1.
Und das Platz 1. Das ist auch immer sehr.
Dann bleibt nur noch ein Spiel über und das wäre Skies of Arcadia.
Ja, perfekt.
Habe ich nie gespielt.
Da. Ich liebe das Game. Ist für mich eins der besten JRPGs aller Zeiten.
Habt ihr nochmal Glück
richtig
gehabt,
toll.
Ich muss es mal langsam mal spielen.
Würde ich so, so gerne einen Nachfolger sehen oder vielleicht auch einfach nur einen Remaster oder so. Weil das Spiel, muss man sagen, hat natürlich zeitbedingte Schwächen. Aber so von seinem Charme, von seinen Charakteren, von seiner Story, von seiner Spielwelt. Unfassbar geiles JRPG. Richtig, richtig toll.
Cool auf jeden Fall, cooler Kunibird, weil so One and Wonder hast du jetzt auch nicht oft, ne? Mittlerweile wird alles irgendwie heutzutage fortgesetzt.
Ja,
deswegen
alles.
War auf jeden Fall mal cool. Jetzt hatte ich noch eine Frage, sollen wir nochmal kurz drüber sprechen, was wir gespielt haben?
Ja, ich habe auch noch eine.
Achso. Ja, das wird, glaube ich, zu lang. Aber
nee, Frage habe ich nicht. Ich wollte nur wissen, ob ihr Bock habt, über die Spiele zu reden, über die ihr zuletzt gezockt habt.
Aber sollen wir dann nicht zuerst die Frage machen?
Ja, ne? Ja, ich wusste
nicht. Über die Frage.
Dann mach die Frage und dann machen wir das. Okay, passt.
Okay.
Und
dann gucken wir mal, wie lange wir noch Zeit haben. Kann ja auch immer eskalieren bei uns.
Miami Jan, unser Zuhörer, Zuschauer, hat sich gemeldet. Genau, Grüße gehen raus über X und hat uns ein bisschen was zugeschrieben und am Ende eben eine Frage gestellt. So. Im Rahmen des Brackets Best Game of All Time von Game Informer, das ihr und was ich bei Twitter mit den Usern nachgespielt habe, habe ich bemerkt, dass Retro-Spiele ganz vorne in den Top 10 waren. Gegen Ocarina of Time, Metal Gear Solid oder Final Fantasy 6 oder 7 kommen aktuelle Spiele offenbar nicht ganz ran. Daher meine Frage: Welche Games der Jahre 2020 bis 2025 haben es in eurer persönlichen Top 10 oder zumindest Top 20 geschafft? Bei mir sind es The Last of Us Part 2, Triangle's Tragedy und Return to Monkey Island, die sich alle nicht vor Retro-Konkurrenten verstecken müssen. Herzliche Grüße, euer Miami Jan.
Ja, auf jeden Fall möchte ich gerne
ganz... Jetzt,
Ja. Ich wollte nur kurz erwähnen, dass ich das auch sehr oft bei mir selber bemerke, dass ich so Retro-Spielen nochmal so einen extra Feenstaub gebe und so neuere Spiele sich erstmal beweisen müssen im Laufe der Jahre. Manchmal ist es ja so ein Trugschluss, dass Nostalgie halt vieles dann irgendwo verklärt. Aber ich muss sagen, bei mir wären es, ich würde jetzt mal, wie viele Spiele darf man nennen? Drei? Sollen wir drei Spiele nennen?
Boah, da muss ich aber erstmal die Jahre durchgehen. Was
das also ich sag jetzt mal The Last of Us Part 2, das wäre bei mir genauso ein Spiel, das auf
jeden Fall... Eins der besten Spiele aller Zeiten?
Ja, also ich glaube schon, dass das da hinkommt. Ich würde sagen, Baldur's Gate 3 hat bei mir schon einen krassen Impact hinterlassen. Und, jetzt muss ich kurz überlegen.
Ich wüsste auf jeden Fall noch eins, aber...
Ich glaube, macht jetzt einer von euch, weil ich muss jetzt was anderes, ich muss noch überlegen.
Ich würde It Takes Two reinschmeißen. Das fand ich schon ziemlich geil. Wie sieht's aus mit Elden Ring?
Ja, bei mir nicht.
Bei dir nicht?
Nee, bei mir nicht. Das persönlich jetzt nicht so. Da würde ich eher der Alltag soll's sagen, aber das kam vorher.
Tears of the Kingdom können wir natürlich immer mal.
Ja, das wäre zum Beispiel eher so bei mir. Ich schwanke ja immer zwischen Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, aber das muss schon, das war schon absolut gigantisch, das Ding. Ja.
Dann haben wir noch einen Astrobot letztes Jahr gehabt, wir haben Balatro gehabt, wir hatten ein Metaphore Fantasia.
Auch einen Kingdom Come Deliverance 2 könnte ich nennen. Also das muss ich noch ein bisschen abwarten, aber bei mir ist es schon, hat schon sehr, sehr Eindruck hinterlassen.
Ghost of Tsushima ist 2020 erschienen. Ich liebe das Spiel das bis heute. Also ja, du liebst Half-Life Alyx.
Für mich. Also da sind schon ein paar Spiele bei, die ihr jetzt gerade schon mal genannt habt. Bei mir wäre so ein Kandidat Xenoblade Chronicles 3, was ich großartig fand, persönlich. So ein Indiana Jones. Das aktuelle wäre auch so ein Kandidat. Mhm. Eins der besten Action-Adventure, die ich so, echt so gespielt habe.
Ja, ich finde es großartig. Ey, mein Sohn, ne, der liebt dieses Spiel abgöttisch. Das durchgespielt, der hat gesagt, es ist irgendwie diese, er hat von der Leere gesprochen, er hat gesagt, ich fühle dich, Mann. Ich fühle das, ich kann genau nachvollziehen. Weißt du, der hat das so gerne gespielt, dass er das durchgespielt hat, gesagt, ich vermisse Indiana Jones. Das ist krass.
Cool.
Das ist krass.
Ja, das kommt ja irgendwie in ein, zwei Wochen für die PS5, da freue ich mich schon drauf.
Er hat schon gesagt, ich soll es mir physisch kaufen.
Yes, Mann. Guter Mann, ja. Guter Mann. Ansonsten, Gast hier im Podcast.
Chained Echoes wäre noch so ein
Chained Echoes, ja? Auf jeden Fall Chained Echoes. Da bin ich ganz vorne mit dabei. Das haben wir nicht richtig gut. Ist eher die Frage, welche Spiele wir vergessen haben, ne? An die man jetzt in den Sinn nicht denkt, aber. Gerade aus dem Indie-Bereich.
Aber die müssen, wie gesagt, die müssen halt auch konkurrieren mit Spielen aus unserer Vergangenheit. Ne? Das ist das.
Chained Echoes, das würde ich sagen, ja. Das fand ich
richtig. Chained Echoes oder Skies of Arcadia? Was sagst du?
Ich würde fast sagen Chained Echoes.
Wow!
Krass. Ja, weil das einfach vom Spielfluss besser ist
als Skies of Arcadia. Wisst ihr, was wir bald machen? Wir machen bald mal auch mal so eine, ich mache mal so eine Rubrik und dann lasse ich euch immer Spiele gegeneinander antreten. Bis zum einen
Sieger. Müssen ja nicht die besten sein, sondern nur interessante Duelle, weißt du? Ja. Gothic 2 gegen Skyrim und sowas.
Ja, genau. Und eigentlich du sagst witzig. Das, was weiterkommt, muss gegen das andere Spiel dann duellieren. Ne?
Ja, genau. Und dann, der Gewinner ist halt der erste Controller-Poesie-Cup-Gewinner. Ja,
finde ich witzig. Und
dann gibt es irgendwann mal der Controller-Poesie-Cup.
An den Preisen sind wir ja schon dran, ne? Oder wie war das?
Richtig. Ja.
Perfekt.
Ja, da haben wir die Frage jetzt auch soweit beantwortet, würde ich sagen, oder? Dann können wir nochmal ganz kurz nochmal darüber sprechen, was wir zuletzt gespielt haben. Jetzt nicht ausschweifend, aber zumindest mal ganz kurz mal erklären. Ja. Andi, was hast du zuletzt gespielt?
Ich habe kurz in Dragon Age Vanguard reingeschaut, aber echt nur 2-3 Stunden bisher. Und fand es in den ersten 2-3 Stunden ganz geil, muss ich sagen, tatsächlich. Also hat mich schon so ein bisschen abgeholt. Ich weiß natürlich nicht, wie sich das entwickelt und so, wie gesagt, die ersten paar Stunden. Aber super schöne Grafik, echt stimmungsvolle Fantasy-Welt. Charaktere gehen auch soweit in Ordnung. Aber wie gesagt, ne, ist jetzt nur mein erster Eindruck. Ansonsten weiter Assassin's Creed Shadows. Ich bin jetzt 15 Stunden drin. Hab auch jetzt den Samurai freigeschaltet. Kann also entscheiden, mit wem ich spiele. Und ich bevorzuge weiter weiterhin die Shinobi. Ich finde das Gameplay mit dem Samurai übelst träge und macht überhaupt keinen Spaß. Deshalb nur dann, wenn ich ihn nehmen muss, nehme ich ihn auch ansonsten weiterhin mit Shinobi. Macht aber immer noch genauso viel Spaß, wobei ich jetzt nach 15, 16 Stunden schon merke, dass die Welt beginnt, mich so ein bisschen zu erdrücken. Deshalb freue ich mich jetzt auf South of Midnight, was morgen erscheint. Da werde ich vorher mal reingucken und mal von Assassin's Creed eine Pause machen. Und dann werde ich gucken, wenn das Spiel es schafft, dass ich nochmal zurückgehe, dass es mich zurückzieht, dann wird es zu Ende gespielt. Ansonsten entscheide ich dann eben situativ. Und ansonsten habe ich ganz, ganz viele Wrestling-Spiele gespielt, die mir inzwischen schon zum Hals raushängen. Aber das hat mit dem nächsten Videoprojekt zu tun.
Ja. Ich habe gespielt Atomfall.
Ach.
Dieser Fallout-Klon, möchte ich mal sagen. Ich weiß gar nicht,
wer den entwickelt hat. Rebellion.
Von Rebellion. Sind das die Sniper
Elite? Sniper Elite, ja.
Mhm, genau. Ist ein schönes kleines Spielchen. Ich bin auch erst so 2-3 Stunden drinne, wo ihr in England, Großbritannien nach einem nuklearen Fallout quasi, ähnlich wie ein Fallout, euch in einer Welt zurechtleben müsst, mit unterschiedlichen Charakteren, viel sammeln, hat so einen richtigen Survival-Aspekt, viel craften und viel einsammeln, es gibt Fraktionen und es hat zwar eine offene Welt, aber es spielt sich sehr linear, selbst die Welt selbst ist auch viel Kulisse, was ich jetzt nicht so schlecht finde. Also du hast zwar irgendwie so ein gefühlt ein freies Feld, aber eigentlich gibt's nur einen Weg, wo du gehen kannst, ne? Was ich jetzt aber strukturell nicht ganz schlecht finde. Macht bisher relativ viel Spaß, aber ich bin noch nicht lang drin. Ich dachte mir, das hat so richtig schön Hidden Gem Potenzial. Geht auch nicht so lang und ja.
Wie lange geht denn das?
Ich glaube 9 Stunden für die Hauptkampagne, bis 30 Stunden bis Completion ist, also kann man
das
so,
ist,
je nachdem
das,
wie viel Quests du machst.
Ja, das kann man doch mal gerne mal mitnehmen, das habe ich jetzt gar nicht gewusst, ich dachte, das wird wieder so ein Atomic Heart, 25 Stunden Ding, da hätte ich jetzt keinen Bock drauf.
Completion ist Pass, 25.
Ne? Kann man sich so, ist im Game Pass, kann man sich herunterladen und anspielen, habe ich auch gemacht, aber nur halbe Stunde reingeguckt, war nicht der Rede wert bisher.
Jetzt wächst mir auch vieles jetzt über den Kopf, weil jetzt gerade, wenn du gerade sagtest, House of Midnight kommt morgen raus, da habe ich auch, da denke ich mir so, okay, was habe ich jetzt schon wieder komplett verplant? Wann soll ich das dann mal anfassen? Aber naja, was ich habe jetzt Kingdom Come Deliverance 2 durchgespielt nach über 100 Stunden, das war großartig, das kann ich nur sagen.
Über 100 Stunden.
Alter Schwede. Ja, das war auch, am Ende war es auch, hat sich schon, ich will nicht sagen gezogen, aber wenn du dann so kurz vorm Ende bist und denkst, okay, jetzt zieh ich's durch und dann immer noch nicht, jetzt setzt sich's durch und immer noch nicht, ne, das war so ein eher das Ding. Aber ich spiele gerade wirklich mit Freude Castlevania Order of Ecclesia. Und das ist richtig geil. Oh. Ich muss wirklich sagen, ist wieder richtig, richtig toll. Bin gespannt, wie ich da durchkomme. Gott sei Dank gibt es die Rückspulfunktion, weil ich sagen muss, das Ding ist hart. Also, ja. Das Spiel ist wirklich hart, aber macht mega Bock. Ich finde es einfach geil. Ich kann es gerne.
Aber du hast natürlich mit dem besten Teil der S-Trilogie angefangen, ne?
Ich habe ja schon Dawn of Sorrow gespielt auf dem DS und hatte jetzt dann quasi Order of Ecclesia und Portal of Ruin vor mir. Und ich glaube, Portal of Ruin war, glaube ich, vorher, oder? Das habe ich aber erst nachträglich erfahren. Das wusste ich jetzt nicht. Habe jetzt einfach mit Order of Ecclesia angefangen, weil das in dieser Dominus Collection drin ist und da ist es der erste Titel, der da angezeigt wird. Deswegen habe ich das Ding genommen. Ja, voll geil. Finde ich richtig geil.
Cool. Ja. Schöne Games.
Schöne Games. Gut, dann machen wir an der Stelle Schluss. Wir haben jetzt
und bedanken uns noch bei folgenden Patronen.
André Gladrow, Christopher Ufer, Danny Boone, Schalitta, Stefan Walker, Emter BLN, Bömmel, Captain Tainment, Daniel Eck, Danilo, Freddy Smalls, Froni95, Gelrit, Goldsty, King the Crash, Katzerak, Manuel Speck, Marco Di Falco, Maggie2Go, Acid Burn, Max Rage, Mr. T, Ninja Nina, Pasqui90, Roboto Ultimo, Schmaddel, Squall, Stefan, Sworn, Sinscore, Wundenmann und Wundenmann XXS.
Ganz genau. Und wenn ihr auch in dieser illustren Runde der Elite-Controller-Poesie-Fans sein wollt, dann kommt auf unseren Patreon, auf unsere Patreon-Seite. Und supportet uns dort gerne. Dort kriegt ihr nicht nur die Bonusfolge zu Nintendo Switch 2 direkt nach der Direct von Andy und mir, sondern auch eine die direkt nach der Nintendo Direct war zur Switch 1, glaube ich. Ja, die direkte Direct-Reaktion, die eine Woche vorher kam. Da haben Andi und ich auch noch mal ein paar Worte zu verloren. Da gab es ja noch ein paar Spiele wie Tomodachi Live und so weiter. Ja, in dem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.